Da ruft jemand bei einer Computer-Hotline an und sagt, mein Computer geht nicht. Und dann sagt der Computerfachmann am anderen Ende, was steht denn auf dem Bildschirm? Und die Antwort, ja, ein Blumentopf, aber der stand schon vorher da. Und dann gibt es einen erneuten Anruf bei der Computer-Hotline, mein Computer geht nicht. Und der Computerfachmann ist ja jetzt schlauer, ne? Der sagt dann, was wird denn auf dem Bildschirm angezeigt? Nichts, kommt zur Antwort. Und der Fachmann sagt, ja, ist denn da ein Cursor? Und die Antwort ist, nein, ich bin ganz alleine hier. So kann das gehen. Und ich glaube, so mancher Fachmann verzweifelt, wenn das mit Laien zu tun hat. Aber es geht ja auch andersrum. Wer schon mal in einem Elektronik-Großfachmarkt, so einem roten oder so einem orangen gewesen ist, oder es gibt ja noch andere, aber wer da Beratung braucht, der steht sich manchmal die Beine im Bauch. Also wenn du mal wissen willst, was Einsamkeit bedeutet, dann geh in diesen Fachmarkt und suche einen Fachberater. Da kannst du Ewigkeiten stehen und warten, so habe ich das Gefühl manchmal. Und wenn man dann einen nach Ewigkeiten endlich jemand gefunden hat, ich hatte mal so ein rotes T-Shirt an und bin da in einen dieser großen Fachmärkte gegangen. Ich hätte also etliche Beratungsgespräche führen können. Die sind immer auf mich zugekommen und ich habe ihm gesagt, ich habe nur ein rotes T-Shirt an, ich arbeite hier gar nicht. Aber wenn man dann endlich jemand gefunden hat und ihn dann anspricht, dann halt kommt meistens diese Antwort. Ich bin nicht aus dieser Abteilung. Müssen Sie warten, bis der Kollege kommt. Und wenn man dann endlich den Kollegen gefunden hat und sagt, ich möchte mir gern dieses Gerät kaufen und habe da ein paar Fragen. Und dann stellt man seine Fragen für dieses Gerät und dann sagt er, ja, so genau weiß ich das auch nicht. Das müssen Sie in der Bedienungsanleitung dann durchlesen. Das kann ganz schön schwierig sein. Aber wenn man dann wirklich mal einen Fachmann trifft, einer, der weiß, wovon er spricht, das ist eine Wohltat für die Seele. Und man fragt seine Fragen, man bekommt eine Antwort und dann sagt er vielleicht, das Gerät, das ist gut, aber schauen Sie, dieses Gerät, das ist für Ihre Zwecke vielleicht besser. Und er sagt vielleicht auch, wissen Sie, dieses Gerät hier, das kann ich mit gutem Gewissen empfehlen. Das andere kenne ich leider nicht, wenn es ein guter Fachmann ist. Und wenn es ein guter Fachmann ist, dann wird er vielleicht auch sagen, ich glaube, das Gerät ist nichts für Sie. Das überfordert Sie. Das kann viel zu viel, das kann weniger, damit kommen Sie besser zurecht. Also wenn es ein guter Fachmann ist, der versucht einem nicht irgendwas anzudrehen, sondern der versucht, dass der Käufer glücklich aus dem Laden geht und auch glücklich mit dem Gerät hinterher ist. Ne? Und der sagt halt, mit diesem Gerät, kann ich mit gutem Gewissen nicht verkaufen. Hat er sogar den Mut manchmal, ne? Auch wenn es vielleicht teurer ist. Und sagt, mit gutem Gewissen verkaufe ich Ihnen dieses Gerät. Und das ist dann, geht man richtig zufrieden raus. Ne? Da ist man richtig glücklich, dass man so einen guten Beratung bekommen hat, auf so einen guten Verkäufer gekommen ist. Und das mit dem guten Gewissen, das ist so eine Sache. Sie können es mit gutem Gewissen kaufen. Das ist schön. Bei uns heute in unserem Bibeltext geht es auch um das gute Gewissen. Und zwar aus 1. Petrusbrief, die Verse, ja, 3. Kapitel, die Verse 3, 18 bis 22. Und da lesen wir, auch Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal von unseren Sünden starb. Er hat nie gesündigt und er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Sein Körper starb, doch er wurde wieder zum Leben erweckt und lebt nun im Geist. Danach ging er und predigte den Geistern im Gefängnis, denen, die Gott vor langer Zeit ungehorsam waren, als Gott ungeduldig wartete, während Noah ein Schiff baute. Nur 8 Menschen wurden vom Ertrinken in der Flut gerettet. Das ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Jetzt ist Christus in den Himmel aufgestiegen. Er sitzt an Gottes rechter Seite und alle Engel und Gewalten und Mächte beugen sich vor ihm. Hier, dem Schreiber, das ist der Petrus, dem geht es um auch das gute Gewissen. Und das ist ja so eine Sache, das Gewissen. Das ist eine philosophische Sache. Und ganz viele Menschen haben schon ganz viel darüber gesprochen, wie das geschrieben, wie das Gewissen entsteht, wie es geprägt wird, wie man mit dem Gewissen umgeht. Und wer mal in eine Bücherei geht, der kann bücherreihenweise Sachen zum Thema Gewissen finden. Auch Theologen haben sich lange Zeit den Kopf zerbrochen, was bedeutet es, das Gewissen zu haben. Wie können wir ein gutes Gewissen bekommen? Und fast jeder von uns, der kennt das ja mit dem Gewissen, mit dem guten und dem schlechten Gewissen. Wenn man mal wieder einen ganzen Topf Eis leer gegessen hat und sich denkt, das hätte ich lieber nicht machen sollen, dann kriegt man vielleicht ein schlechtes Gewissen. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge in unserem Leben, die nicht so sind wie Eis essen oder andere Dinge, sondern wenn wir Dinge getan haben in unserem Leben, die wir lieber verschweigen würden, denen wir niemanden erzählen und wo wir ein schlechtes Gewissen haben, weil wir etwas falsch gemacht haben. Und man kann dieses schlechte Gewissen lange betäuben. Man kann das versuchen zu überspielen mit lauter Musik, mit viel Beschäftigung, bloß nicht mit diesen Dingen, die mal schiefgelaufen sind, auseinandersetzen. Aber irgendwann kommt es wieder hoch, das schlechte Gewissen. Meist liegt es daran, dass wir etwas getan haben, das falsch war. Den Hamster gequält, gelogen, jemanden mit Worten oder vielleicht sogar mit Fäusten verletzt. Und das Schlimme ist, wir können es nicht ungeschehen machen. Wir können es nicht zurückspulen und nochmal neu machen. Wir können vielleicht hingehen und sagen, es tut mir leid, ich wollte das nicht. Aber wir können es nicht ungeschehen machen. Egal, wie sehr wir es auch versuchen. Und es kann uns sehr quälen. Und gerade in dieses schlechte Gewissen hinein kommt die gute Botschaft von Ostern. Wir haben ja noch die Osterkerze mit dem Osterlicht hier. Die gute Botschaft von Ostern lautet, Jesus Christus, der Retter, ist gekommen. Und er litt, der Gerechte, litt für die Ungerechten. Er, der ohne Sünde war, sagt Petrus in unserem Text hier. Er, der ohne Sünde war, litt für die Sünder. Der Gerechte stirbt für die Ungerechten. Und er macht den Weg zu Gott wieder frei. Der Weg, der blockiert war durch Verfehlungen, durch Sünde, durch das, was wir falsch gemacht haben. Jesus, der starke Retter, wird für mich und für dich ganz schwach. Er wird ganz schwach. Er wurde verletzt und er starb den Tod, damit wir ewiges Leben haben können. Ein für alle Mal starb er. Er muss nicht immer wieder sterben, sondern einmal und das zählt auf Ewigkeit. Und jetzt vergleicht Petrus in unserem Text die Taufe mit der Arche, die Noah gebaut hat. Und wenn man diese Geschichte bei Noah sieht, da kommt Gott zu dem Schluss in 1. Mose 6, also schon im 6. Kapitel, als er die Menschen geschaffen hat und nur 6 Kapitel weiter, kommt Gott zum Schluss, die Menschen waren böse und gewalttätig. Wir haben es also ziemlich schnell versaubeutelt. Wir haben es nicht hingekriegt. Die Menschen wollten ja ohne Gott leben. Und schon nach 6 Kapiteln muss Gott feststellen, es gibt fast niemanden, der gerecht leben kann. Die Menschen, so heißt es da wortwörtlich, waren böse und gewalttätig. Und Gott hat beschlossen, ich muss nochmal von neuem anfangen. Und so hat er diese Flut geschickt. Viel, viel Wasser. Und dieses Wasser hat diese bösen Menschen weggespült. Es war das Gericht Gottes. Und weil die Juden das immer im Kopf haben, haben sie Angst vor Wasser. Bis heute. Bis heute ist im Judentum Wasser das Zeichen von Tod, von Vernichtung. Wer jetzt so an der Ostsee, bin ja in der Ostsee aufgewachsen, die Ostsee ist ja ganz zahm meistens und meistens können wir das genießen, aber die Ostsee, selbst die zahme Ostsee kann wild werden und kann Menschen verschlingen, Boote verschlingen. Und Noah wurde, bevor die Flut kam, aufgefordert, eine rettende Arche zu bauen. Er wurde dort aufgefordert, eine Arche zu bauen, wo es noch gar kein Meer gab, wo es kein Wasser weit und breit gab. Und die Leute haben ihn angeguckt und haben gesagt, ey, Noah, was baust denn da? Ein großes Schiff. Ein was? Ein Schiff, so ein Ding, das auf dem Wasser schwimmt. Auf dem Wasser. Ja, nee, klar. Bau du mal weiter. Und er baut und baut und baut und baut es so groß für alle Tiere zur Rettung. Und die Leute lachten ihn aus, bis die ersten Tropfen fielen. Bis es regnete, bis es in Strömen regnete, bis das Wasser stieg. Und ihnen verging das Lachen wahrscheinlich schon, als es das Wasser knöchelhoch war. Und sie sagten, ey Noah, hast du auch Platz für uns? Und Noah musste leider sagen, nö, leider nicht, ihr wolltet ja nicht hören. Und diese Arche war die Rettung für die Tiere und für die 8 Personen, nämlich Noah und seine Frau, seine Kinder und die Schwiegertöchter. Und sie waren die Rettung vor den Fluten. Und ich liebe diesen Vers aus 1. Mose 7, 16. Da heißt es nämlich, und der Herr schloss hinter ihnen zu. Der Herr machte die Arche zu. Nicht sie schlossen ab, sondern der Herr schloss die Arche ab. Und die Fluten konnten nicht in das Schiff rein. Und sie waren gerettet. Sie waren gerettet vor dem Tod. Und alle anderen kommen um in der Flut. Und das Wasser bedeutet Tod, weil man unter Wasser nicht atmen kann. Und heute werden wir auch die Täuflinge haben. Sie werden unter Wasser gedrückt von mir. Und das ist das Zeichen des Todes. Das Zeichen, dass sie den Tod mit Jesus Christus sterben. Und sie werden rausgezogen aus dem Wasser. Sie werden rausgezogen aus dem Wasser. Wenn man so rücklings ins Wasser gedrückt wird, da kommt man sehr schwer von alleine wieder hoch. Das ist schier unmöglich, von alleine wieder hochzukommen. Sie werden rausgezogen und das ist das Zeichen der Auferstehung von den Toten. So wie Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und ihr heute werdet alle Zeugen davon, wie sie sterben und wie sie ein neues Leben in Jesus Christus bekommen. Petrus vergleicht nämlich jetzt auch die Taufe mit der Arche. Er vergleicht sie. Und er sagt, genauso wie diese 8 Seelen gerettet worden sind vor dem Tod der Flut, genauso werden unsere 4 auch gerettet durch die Taufe, die sie empfangen. Natürlich, Jesus Christus ist der Retter. Aber die Taufe steht als Symbol dafür, dass ihr ein neues Leben empfangt. Und wenn ihr dann wieder an Tagen, ihr Täuflinge, wenn ihr an Tagen überlegt, liebt mich Gott überhaupt? Kriege ich das überhaupt alles hin? Stimmt das überhaupt? Dann denkt an eure Taufe. Denkt, wie ihr ins Wasser gegangen seid, wie die Sünde, die Macht der Sünde gebrochen wurde über euch und wie ihr mit Jesus Christus wieder auferstanden seid, als Zeichen eurer Errettung. Als Zeichen, dass ihr neues Leben bekommt. Und Petrus macht es ganz klar, dieses, was damals geschehen ist mit Jesus, ist nicht nur für die Menschen, die ab Jesus gelebt haben, sondern er ist auch für die gekommen, die vor ihm gelebt haben. Und Jesus ist gekommen für alle Menschen, egal woher, aus Deutschland oder anderen Ländern. Gott liebt alle Menschen. Gott liebt alle Menschen gleich und sehnt sich nach ihnen. Jetzt stellte aber fest, der Petrus, da ist ja jetzt Wasser. Also geht es darum, den äußerlichen Schmutz abzuwaschen, den Dreck runter. Und ich muss euch enttäuschen, wenn ihr denkt, wir haben einen Badezusatz da reingemacht. Ist leider nicht drin, es ist nur Wasser. Aber es ist warm. So einigermaßen. Es geht nicht darum, dass unser Dreck abgewaschen wird, sondern Petrus sagt, es geht darum, ein gutes Gewissen vor Gott zu haben. Ein gutes Gewissen vor Gott haben. Und das soll unsere Bitte sein, sagt er. Unsere Bitte, denn Jesus Christus ist ein für alle Mal für unsere Sünden, für das, was wir verbockt haben, für unsere Schuld und Fehler gestorben. Und er ist auferstanden. Er hat die Sünde besiegt. Er hat den Tod besiegt. Er hat den Dreck auf sich genommen. Und das gibt uns ein gutes Gewissen. Nicht wir schaffen es, sondern er schafft es. Ihr werdet auch nach der Taufe Dinge falsch machen. Die Taufe bewahrt uns nicht davor, dass wir Heilige sind, die einen halben Meter über dem Boden schweben und alles richtig machen. Das wird die Taufe nicht hinkriegen. Aber die Taufe spricht dir zu, dass du mit Jesus gestorben bist, dass die Sünde keine Macht mehr hat, dass du nicht den Tod sterben wirst, dass du ewig leben wirst, auch wenn dein Körper hier stirbt. Und dass du auferstanden bist, ein neues Leben hast in Jesus. Und da bekommst du ein gutes Gewissen, weil du vor Gott bestehen kannst, weil du weißt, Gott nimmt mich so an, wie ich bin. Und Jesus ist ein für alle Mal gestorben. Er muss nicht immer und immer wieder sterben. Und wer an Jesus glaubt, der kann sich darauf berufen, auch wenn er wieder versagt. Jesus ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden und er lebt. Und so heißt es in unserem Text dann auch zum Schluss, dass Gott jetzt im Himmel ihn aufgenommen hat, Jesus. Dass Jesus alle Macht übertragen bekommen hat. Jesus ist kein Schwacher mehr am Kreuz. Er ist schwach geworden am Kreuz. Jetzt ist er der Herr über alles, der Herr der Herren, der alle Macht in seinen Händen hält. Und ich werde euch nachher fragen, ob ihr diesem Herrn, an diesen Herrn glaubt und diesem Herrn nachfolgen wollt. Und diese Taufe ist euer Bekenntnis zu dem schwach gewordenen, aber jetzt starken Jesus. Jesus hat alles unterworfen, was gegen das Leben steht. Und Engel, Gewalten und Mächte müssen ihm jetzt gehorchen. Und dieser Herr ruft in seine Nachfolge. Und ihr Täuflinge bekommt jetzt gleich auch noch eine Hausaufgabe. Denn heute Abend dürft ihr gleich das vierte Kapitel lesen, das vierte Kapitel von 1. Petrus. Da geht es nämlich darum, wie war das alte Leben und wie ist das neue Leben. Und das dürft ihr entdecken, ein neues Leben in Jesus Christus. Unser Herr tat alles für uns. Er legte sein Leben als Opfer nieder und er möchte eine Beziehung mit uns. Und deswegen können wir unser Leben ihm anvertrauen und er wird uns durchbringen, hindurchbringen, durch alle Schwierigkeiten, durch alle Sorgen, durch alle Probleme. Er wird uns hindurchbringen, wie die Arche damals die Acht hindurchgebracht hat, durch den Sturm, durch den Regen, durch das Wasser, bis sie ans Ziel kommen. Und das dürfen wir auch wissen, dass Gott uns bis zum Ziel bringen wird. Nicht du, nicht dein Glauben, nicht deine Fähigkeiten. Jesus wird dich ans Ziel bringen. Und dafür ist die Taufe ein Zeichen. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir dafür, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Wir danken dir, dass du uns selbst gesagt hast, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns einen Weg zu Gott zu zeigen. Und wir möchten diesen Weg gehen, Herr. Und wir wissen, dass unsere Kraft nicht ausreicht, dass wir immer wieder versagen und Fehler machen, aber du bist dafür ein für alle Mal gestorben und du verbürgst dich dafür, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Wir können frei sein, Herr. Danke dafür. Wir loben dich dafür, dass wir mit dir gestorben und mit dir auferstanden sind, Herr, dass du uns ein neues, ewiges Leben schenkst, das jetzt anfängt und über unseren Tod hinausgeht. Wir danken dir, dass du uns an das Ziel bringst und wir loben dich und geben dir die Ehre. Amen. Wir wollen singen gemeinsam, bevor es dann richtig losgeht.